Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Und dieser junge Mann hier ist von Reporter ohne Grenzen und kann Ihnen alles sagen, was Sie über sichere Passwörter wissen möchten, wenn Sie denn Englisch verstehen.
Hi everyone, I'm Benjamin from Reporters Without Borders. This is our digital security training and today we will talk about secure passwords.
Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen hat einen sogenannten Online-Helpdesk eingerichtet, der Medienmitarbeiter fit machen soll für die Herausforderung digitale Sicherheit. Einem Thema, über das zwar ständig berichtet wird, doch sind wir mal ehrlich, wer von uns ändert beispielsweise regelmäßig seine Passwörter oder überlegt sich, welche Spuren er oder sie bei einer einfachen Google-Suche im Netz hinterlässt? Doch während das noch ein Privatproblem sein mag, müssen gerade Journalisten besonders auf die Sicherheit ihrer Computer, ihrer Passwörter achten. Wer mit Journalisten spricht oder ihnen schreibt, muss sicher sein können, dass das, was er weitergibt, vertraulich bleibt. Trotzdem tun sich viele Journalisten schwer mit diesem Thema. Aber warum? Leichtsinn? Faulheit? Ich fragte vor dieser Sendung den Technik- und Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering.
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Trends. Zum einen finden das viele einfach schwierig, weil es eben um digitale Sachen geht. Und da schlägt dann so ein bisschen die Mathephobie zu. Alles, was mit Internet, mit digitalen Dingen zu tun hat, da sagt man, oh, das hat dann irgendwann auch mit Mathematik zu tun, habe ich abgewählt in der Schule, bin Journalist geworden, weil ich schreiben wollte und will mit diesem ganzen digitalen Mist nichts zu tun haben. Das begegnet mir immer wieder. Und der zweite Trend, der ist dann, genau diese Kollegen, die stoßen dann auf so Skandalmeldungen von Kollegen, die dann behauptet, bah, da habe ich Unerhörtes im Darknet recherchiert, monatelang dran gearbeitet, war total schwierig, hochkomplexe Recherche. Also etwa fällt mir ein, im Januar, da wurde ja offenbar, dass ein hessischer Schüler Datensammlungen, persönliche Daten gesammelt hat von Leuten und die auf Twitter online gestellt hat. Und da kam dann ein Autor plötzlich mit der Meinung rum, da sind jetzt Whistleblower total gefährdet weltweit. Das habe er rausgekriegt durch eine ganz dolle begleitende Darknet-Recherche, die sei fürchterlich kompliziert gewesen. Da waren alle fürchterlich aufgebracht und aufgeregt. Und dann stellte sich raus, war gar nicht so, aber er hat nochmal wieder diesen Eindruck verstärkt, das ist eben alles so kompliziert. Und das stimmt eben nicht. Es werden keine digitalen Kenntnisse gleich mathematische Kenntnisse vorausgesetzt, sondern ich muss mit einigen Tools umgehen und ich muss einfach ja vernünftig denken.
Um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, warum wäre das gar nicht so schwierig gewesen?
Naja, also in dem Fall ging es einfach darum, dass beispielsweise eine Datei mit persönlichen Daten hinterlegt war. Die sogenannte URL, also die Webadresse, unter der das recherchierbar war, die war angegeben. Das war nun zufällig eine Adresse, die endete auf .onion. Also das, was wir normalerweise eben mit dem Darknet gleichsetzen. Und dafür brauche ich einen Tor-Browser. Den kann ich aber genauso einfach installieren wie etwa ein Firefox oder ein Chrome. Und da hätte dann auch jeder reingucken können. Und mehr war das nicht. Dann darum, so eine Geschichte aufzubauen, ja, da muss man erst über Tor und Proxy und hier und da, das verkompliziert und verschlimmert das alles so stark.
Trotzdem, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und Sie werfen mit Begriffen wie Tor, wie Proxy zum Beispiel um sich, könnte ich mir schon vorstellen, der ein oder andere Hörer ist dann trotzdem verwirrt und sagt sich, oh mein Gott, mit solchen Begriffen will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Aber was sind denn die größten Fallstricke beispielsweise für Journalisten, wenn man mit Daten, über Datensicherheit spricht? Sind das schon diese Begriffsverwirrungen, dass man sich nicht richtig einarbeiten will? Oder was ist denn in der alltäglichen Arbeit eine Sache, wo Sie sagen, das könnte ich relativ gut vermeiden, wenn ich mich einfach an ein paar ganz einfache Regeln halte?
Ja, mit solchen Begriffen fängt es wahrscheinlich an, da müssen wir besser aufpassen. Das begegnet mir auch immer wieder und dann sage ich mir, wieder gelernt und jetzt achte mal drauf. Hält dann auch meistens für 2 bis 3 Wochen. Das zweite ist, ich sehe immer wieder, dass Kollegen die eigenen Recherchen und die Informanten einfach nicht absichern. Also beispielsweise Lokaljournalisten, die brauchen, wird dann immer gesagt, keine Kenntnis der digitalen Recherche. Aber dann kommt etwa raus, da gibt es den Verdacht, Anfangsverdacht der Untreue irgendwo in den Stadtwerken. Dann guckt der nach auf den Seiten, den Webseiten der Stadtwerke vom Redaktionsbezirk aus, was denn da los ist, wo beispielsweise derjenige, der da verdächtig wird, genau organisatorisch sozusagen sitzt, aufgehängt ist und verrät damit, weil er eben recherchierbar ist, weil nachverfolgt werden kann, wer da sich was auf dieser Seite angeguckt hat, dass er ein Interesse an diesem Thema hat. Das ist so ein Fallstrick. Ich muss also lernen, verdeckt zu recherchieren. Das kann ich etwa mit Anonymisierungsplattformen wie etwa Anonymous.org oder Tor oder solchen Sachen gut machen. Also da recherchiert jemand aus einer öffentlichen Bibliothek, das ist schon mal gut, aber gibt dann beispielsweise seine Benutzerausweisnummer ein für die Recherche, ist damit nachvollziehbar, kann recherchiert werden. Das ist schlecht. Also wir brauchen einfach so einen Ansatz, wo wir uns klar machen, das kann alles passieren. Das ist das Sicherheitsniveau, das ich brauche für so eine Recherche. Und dann muss ich auch eben tatsächlich mit ganz klarem Alltagsverstand genau diese Sicherheitsvorkehrungen durchziehen.
Und wenn wir nochmal bei dem ersten Beispiel, das Sie genannt haben, bleiben, bei der Recherche bei den Stadtwerken. Jetzt mal wirklich ganz doof gefragt, wieso können die Stadtwerke wissen, dass ich jetzt hier, Brigitte Beetz vom Deutschlandfunk aus, Zugriff nehme auf deren Seiten?
Ja, weil die beispielsweise die Internetprotokolladresse von Deutschlandfunk kennen, weil die dann auch die unter Umständen den Fingerabdruck, den sogenannten Fingerabdruck der Software, die auf ihrem Rechner installiert ist, kennen und weil die loggen, von welcher Internetprotokolladresse aus, wann auf welche Inhalte dieser Webseite zugegriffen wurden. Das machen übrigens nicht nur viele Stadtwerke so, das machen etwa auch alle Bundesministerien so. Und wenn man auf diese Weise dann recherchiert, dann verrät man zumindest sein Interesse an einem Thema. Und deshalb sollte man da verdeckt recherchieren.
Also nochmal für uns Dumme nochmal nachgefragt. Das heißt, wenn ich jetzt vom Deutschlandfunk aus Zugriff nehme, wissen die Adresse des Deutschlandfunks, beziehungsweise wissen die IP-Adresse, können sehen, das ist der Deutschlandfunk. Das heißt, ein Journalist aus dem Deutschlandfunk zumindest wird sich bei uns auf unseren Seiten tummeln. Wenn ich was zu verbergen habe, weiß ich, da muss ich jetzt besonders vorsichtig sein.
Ja, und deshalb sollte man für solche Recherchen auch einen Rechner nehmen, den man nur für diese Zwecke einsetzt, die man möglichst in irgendeinem Laden anonym bar gekauft hat, der überhaupt nicht rückverfolgbar ist. Das muss bei einem Stadtwerk nicht der Fall sein. Wenn man sich beispielsweise in Recherchen begibt, wo unter Umständen mal ein Nachrichtendienst auch involviert sein kann, da sollte man dann zu solchen Vorsichtsmaßnahmen greifen. Denn beispielsweise über die sozusagen Seriennummer des Prozessors ist letztlich auch jeder PC, jeder Laptop, jedes Tablet recherchierbar und identifizierbar.
Das heißt, wir reisen im Grunde immer mit unserer Adresse im Netz herum.
Wir reisen mit unserer Adresse im Netz herum und wenn ich beispielsweise Facebook nutze, dann stelle ich ohnehin alles ganz transparent ins Netz, weil die Facebook-ID, also die Mitgliedsnummer bei Facebook, darüber läuft unglaublich viel im internationalen Datenhandel und darüber bin ich ganz, ganz schnell auch sehr persönlich identifizierbar hinter einem PC.
Wenn ich jetzt nochmal weggehe von Journalisten und hin zu ganz normalen Menschen, die ja auch sich informieren im Netz und sagen wir mal, ich interessiere mich für eine besondere Krankheit, die vielleicht auch mit vielen Tabus belegt ist, vielleicht weil ich möglicherweise darunter leide, aber auch Bekannte und möchte das jetzt recherchieren, ohne dass ich mich nackt mache und zeige, da ist vielleicht mit mir was nicht in Ordnung, mit Menschen aus meiner Familie was nicht in Ordnung. Was würden Sie normalen Menschen empfehlen, wie sie da vorgehen können und trotzdem ihre Informationen aus dem Netz bekommen?
Also da fange ich ja meistens an mit einer Suchmaschine, ne? Und dann würde ich eben nicht Google oder Bing nehmen, weil die erstellen daraus Profile, die verfolgen das alles nach, die verkaufen das auch, sondern würde ich etwa so eine Suchmaschine wie XQuick oder MetaGer nehmen. Und der Vorteil dieser Suchmaschinen ist, die erstellen eben weder ein Profil, noch verfolgen sie mich zurück. Und im Falle von XQuick und MetaGer habe ich sogar noch den Vorteil, die verhindern sogar, dass dann eine Webseite, die ich aufrufe, meine persönlichen Daten bekommt. Also auch die Internetprotokolladresse von mir wird von diesen Suchmaschinen nicht weitergereicht. Wenn ich das nicht will, dann würde ich auf alle Fälle Anonymisierungsplattformen wie eben anonymous.org oder Tor nehmen. Der Tor-Server kann überall heruntergeladen und sehr leicht installiert werden. Das ist einfach nur ein Firefox-Browser mit einigen Erweiterungen. Und der ist genauso einfach auch zu installieren, wie jeder andere Browser eben auch installiert werden kann. Ja, und dann würde ich tatsächlich diese Dinge, die ich brauche, dieses Material, um etwa mit dieser Krankheit umzugehen, auf diese Weise verdeckt recherchieren.
Also eigentlich alles kein Hexenwerk. Trotzdem, Peter Welchering, gehe ich mal davon aus, wir Journalisten, bräuchten auf jeden Fall mehr Weiterbildung in diesem Thema.
Wir brauchen Weiterbildung in dem Thema, wir brauchen Ausbildung in dem Thema. Und da fällt mir auf, bei der Ausbildung, da ist dieser gesamte Bereich Recherche dramatisch zusammengekürzt worden. Fast in allen Ausbildungen der Tageszeitungs- und Zeitschriftenvolontäre. Und im Bereich Fortbildung, da sieht's noch schlimmer aus. Also beispielsweise gerade bei den Zeitungen ist eigentlich kaum noch eine Redaktion, kaum noch ein Verlag bereit, Redakteuren tatsächlich ein oder zwei Tage Weiterbildung in Sachen digitaler Recherche zu bezahlen, weil sie der Meinung sind, das brauchen die doch alles nicht. Wir haben hier so viele Quellen, die können wir doch alle wunderbar nutzen. Und digitale Recherche, das ist doch dann nur was für die ganz Großen, die sogenannten investigativen Journalisten. Wobei wir verkennen, es hat eine unglaublich schlimme Entwicklung stattgefunden. Wir haben nämlich die Recherchefähigkeit in den Redaktionen in der Fläche verloren, weil massiv eingespart wurde, weil Personal abgebaut wurde. Und das führt dann eben auch dazu, dass solche Fehler passieren.
Meinte der Technik- und Wissenschaftsjournalist Peter Welchering. Vermutlich ist der ein oder die andere nun ohnehin froh, dass er oder sie sich möglichst wenig im digitalen Raum bewegt oder auf soziale Medien weiträumig verzichtet. Man hinterlässt keine Spuren im Netz, hält sich den Kopf frei für Wichtigeres und geht auch im realen Leben seinen Mitmenschen nicht auf den Geist, indem man beispielsweise eben nicht an die schönsten Plätze fährt, um internettaugliche Selfies zu schießen. Auch die New Yorker Bevölkerung wäre dankbar für ein wenig Zurückhaltung, wie Peter Mücke berichtet.
Wenn in Manhattan die rote Sonne im Teer versinkt, dann ist Insta-Travel-Time in New York. Zweimal im Jahr geht die Sonne genau in der Verlängerung der schnurgeraden Querstraßen von Manhattan unter. Dann leuchten die Ost-West-Achsen nicht nur magisch, sie werden auch von zehntausenden Menschen verstopft, die das perfekte Foto von Manhattan-Henge machen wollen. So wird das Phänomen genannt. Das ganze Jahr über verstopfen die Insta-Touris die Ecke Washington und Water Street in Dumbo, Brooklyn. Umrahmt von zwei alten Backsteingebäuden hat man ein tolles Selfie-Motiv mit Blick auf die Bögen der Manhattan Bridge und nicht der Brooklyn Bridge, wie eine große Zahl der Insta-Traveler meint. Die Fotojagd kann übrigens auch böse ausgehen. Im vergangenen Jahr ertranken 5 Touristen bei einem Hubschrauberabsturz im Hudson. Sie waren mit Gurten und Karabinern so festgeschnallt, dass sie sich aus dem Helikopter lehnen konnten, um Fotos zu machen. Leider aber auch so gut, dass sie sich im Wasser nicht schnell genug befreien konnten. Einer von ihnen hatte kurz vor dem Absturz noch ein spektakuläres Video bei Instagram gepostet.
Von unbeabsichtigt unvorsichtigen Instagram-Touristen hin zum beabsichtigten Mobbing im Netz. Gestern sprachen wir in dieser Sendung über die Morddrohung gegen den Leiter der Monitor-Redaktion Georg Restle, über Hass im Netz im Allgemeinen und das, was Staat und Öffentlichkeit dagegen tun könnten. Doch wie gehen Journalisten damit um, wenn sie Shitstorms und Drohungen im Internet ausgesetzt sind? Gestern trafen sich einige Betroffene auf Einladung der neuen deutschen Medienmacher in Berlin und diskutierten über ihre Strategien. Daniel Buß war für uns dabei.
Nicole Diekmann weiß, was es heißt, Hass und Drohungen ausgesetzt zu sein. Und sie weiß auch, dass sie vieles mitbringt, was sie zu einem typischen Ziel von Übergriffen macht.
Ich war in der Ukraine, ich bin eine Frau und ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen. Und ich habe zum Schluss die Balkanroute noch bereist, mitten als die Flüchtlingsfrage aufkam. Also ich vereine ganz viel in mir, was die hassen wollen.
Diekmann sitzt in Berlin-Neukölln in einem Café. Der Verein Neue Deutsche Medienmacher hat zum Austausch geladen. Der Termin war schon lange angesetzt. 3 Tage zuvor wird allerdings bekannt, der WDR hat Anzeige erstattet. Monitor-Moderator Georg Restle hatte eine Morddrohung bekommen.
Das hat mich total erschreckt, aber ich bin sicher, dass es nicht die erste Morddrohung war. Ich kann mir das nur so erklären, dass es diesmal so ernst genommen wird vom WDR, dass man jetzt mal zu so einem Schritt sich entschlossen hat. Aber das ist Realität.
Auch sie hätten schon Morddrohungen erreicht, sagt Diekmann. An diesem Abend geht es aber vor allem um Hassäußerungen, die sogenannte Hate Speech. Ihre härteste Erfahrung machte sie Anfang dieses Jahres. Die ZDF-Journalistin antwortete auf die Fangfrage, wer für sie eigentlich alles ein Nazi sei, auf Twitter mit dem Spruch: Jeder, der nicht die Grünen wählt. Sie vergaß, einen Smiley als Zeichen der Ironie zu setzen. Die Anfeindungen brachen über sie ein. Und dann?
Es gab Momente, da bin ich auf ein paar Leute eingegangen, die sich da so gegen mich gestellt haben. Es gab aber auch Momente, wo ich dachte, nur jetzt reicht's mal, das ist meine Zeit, die ist zu wertvoll. Dann habe ich das Handy einfach mal weggelegt und was anderes gemacht. Und ich habe auch aus seelischer Hygiene irgendwann auch aufgehört, irgendwas zu lesen.
YouTuber Tarek Tesfu ist unter anderem Reporter für Jäger und Sammler, ein Format des jungen Angebots Funk von ARD und ZDF. Tesfu arbeitet den Hass gegen ihn in seinem eigenen YouTube-Kanal auf.
Für euch, die dich wird man doch noch haten dürfen, Gang, bin ich die scheiß Schwuchtel, der Rassist, die Tunte, die ihr gerne in den Hintern poppen wollt, bis ich schreiend um Gnade bitte. Wow.
Der YouTuber meint, abschalten, wie es Diekmann mache, sei schön, wenn es nur jeder könnte.
Hass im Netz führt zu Depressionen, zu Suizidgedanken, Silencing. Menschen sagen nicht mehr die Meinung öffentlich, verkriechen sich. Ich dachte mir manchmal, ey, am liebsten, dann hau mir eine rein. Weil dann habe ich wenigstens diesen realen Schmerz, der irgendwie erklärt, warum ich mich jetzt eigentlich genauso fühle, als wenn genau das passiert ist.
Hate Speech erreicht Journalistinnen und Journalisten meist von rechts. Es geht aber auch andersherum. Das hat Raphael Thelen erlebt. Der freie Journalist hatte für das Magazin der Süddeutschen Zeitung AfD-Politiker Markus Frohnmeier porträtiert. Als der Text erschien, twitterte er, er habe mit ihm 1,5 Jahre gestritten, gelacht und rumgetrunken. Thelen bekam Anfeindungen von links ab, auch aus der Medienszene.
Dass so jemand wie Jan Böhmermann oder Sophie Passmann, dass die sich tatsächlich verblöden, in so, auf sowas einzusteigen, das hat mich überrascht. Die hätten mit einer Minute twittern rausfinden können, dass ich nicht rechts bin. Und dann wäre mir viel Leid erspart geblieben, aber vielleicht wollten die auch einfach die paar billigen Likes und Klicks.
Geholfen, sagt Thelen, hätten ihm der Zuspruch des SZ-Magazins und die Solidarität anderer Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sich viele nicht getraut hätten, das öffentlich zu machen, aus Angst, selbst in die Welle aus Hass und Anfeindungen zu geraten.
Den Text würde ich wieder so schreiben, ich würde einen anderen Tweet dazu schreiben und ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall weniger auf Twitter unterwegs bin, weil mir nochmal bewusst geworden ist, warum Leute da unterwegs sind. Und da geht es halt nicht um Diskussionen und Informationsaustausch, sondern eigentlich geht es nur darum, sich selbst zu profilieren.
Echte Meinungen sind das eine, Hass aber ist keine Meinung, sagt die No-Hate-Speech-Bewegung der neuen deutschen Medienmacher. Gilda Sahebi schult Journalistinnen und Journalisten im Umgang mit Hasskommentaren. Medienhäuser fordert sie auf, nicht nur Bedrohungen wie die gegen Georg Restle zur Anzeige zu bringen, sondern auch Beleidigungen.
Es ist ein Riesenproblem, dass der Eindruck herrscht bei vielen Haterinnen, dass das Netz ein Ort ist, wo konsequenzlos gehandelt werden kann. Und das ist leider tatsächlich auch so, weil eben meistens nicht zur Anzeige gebracht wird. Und wir sagen auch immer Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen.
ZDF-Journalistin Nicole Diekmann macht das immer wieder, sagt sie. Besonders die Staatsanwaltschaft in Köln mache ihr da Mut. Sie hatte im Juni Razzien veranlasst wegen Hate Speech. Die Sonderabteilung für politisch motivierte Hassbotschaften hat bereits etwa 80 Beschuldigte ermittelt aus dem gesamten Bundesgebiet.
Und das berichtete uns Daniel Buß.
Medias Res. Drei Fragen an
Christoph Käse ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer von Axel Springer High, einer Beratung für digitale Disruption und Buchautor.
Was läuft gut in den Medien?
Es gibt ganz bemerkenswerte Innovationen. Denken wir zum Beispiel an Gabor Steingart, der mit seinem morgendlichen Podcast einen ganz neuen Slot besetzt, dass er nämlich morgens um 6 schon oder um 6:30 ein interessantes Magazin nur 20 Minuten lang gegen die traditionellen Formate setzt, die nach wie vor ihre Berechtigung und auch ihren Bestand haben, aber neuem Publikum eine Möglichkeit gibt, sehr kompakt Informationen zu liefern.
Was läuft schlecht in den Medien?
Ich glaube, was wir in den Medien insgesamt noch machen könnten, dass wir noch stärker danach fragen, was wollen die Leute eigentlich wirklich haben. Da kommen teilweise auch schmerzliche Erkenntnisse für die Unternehmen heraus. Beispielsweise ein Artikel, den man bei LinkedIn oder bei Facebook veröffentlicht, kann deutlich mehr Traffic bei LinkedIn oder Facebook erreichen als auf der eigenen Website. Das ist sehr betrüblich.
Und bei Ihnen?
Ich habe so einen Rhythmus, dass ich ungefähr alle 2 Jahre ein Buch schreibe. Ist es wirklich immer noch das Beste, dass man in einem einjährigen Sprint ein 320-seitiges Buch veröffentlicht, das dann im Oktober zur Frankfurter Buchmesse erscheint? Oder sollte man kleinere Kapitel veröffentlichen? Und wenn ja, auf welcher Plattform?
Auf der Liste der erfolgreichen Populisten nimmt Rodrigo Duterte, der Staatschef der Philippinen, eine Sonderstellung ein. Er nimmt es mit Recht und Gesetz besonders ungenau und hat zugegeben, dass er Drogenhändler schon außergerichtlich töten ließ. Wenn es um seinen Kampf gegen die freie Presse geht, greift er jedoch gerne auf die Möglichkeiten der Justiz zurück. Eine seiner Lieblingsgegnerinnen heißt Maria Ressa. Sie ist Chefredakteurin des philippinischen Online-Nachrichtenportals Rappler. Heute hat ein Prozess gegen sie begonnen. Unter anderem wird ihr Verleumdung vorgeworfen. Ich fragte die ARD-Südostasien-Korrespondentin Annika Sepör, warum Maria Ressa Duterte ein solcher Dorn im Auge ist.
Maria Ressa spielt eigentlich eine bemerkenswerte Rolle, weil sie eine der wenigen ist, die sich überhaupt noch traut, für die Freiheit der Presse auf den Philippinen einzustehen. Das nämlich in einem Umfeld und einer Gesellschaft, in der Journalistinnen und Journalisten um ihr Leben fürchten müssen, weil sie einfach, so wie wir es in Deutschland auffassen würden, ihrer Arbeit gründlich nachgehen. Maria Ressa versteht ihre Arbeit so, dass sie auf Missstände mit Belegen nach gründlicher Recherche aufmerksam machen darf und muss. Dies bedeutet, dass sie mit ihrer Arbeit auch Funktionsträger und Politiker kritisiert. Und das gefällt zum Beispiel dem Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte, gelinde gesagt gar nicht. Der führt ja seit seiner Amtseinführung 2016 einen, so wie er es nennt, Krieg gegen Drogen. Nach Regierungsangaben wurden seitdem mehr als 5000 mutmaßliche Drogenkriminelle getötet. Menschenrechtsorganisationen kritisieren dagegen, dass diesen Menschen kein rechtsstaatlicher Prozess gemacht wurde und sprechen von Willkür. Willkür. Und über diese Willkür auf den Philippinen hat Maria Ressa immer wieder berichtet.
Und das tut sie auf ihrem Online-Portal. Rappler heißt das. Was lässt sich darüber sagen? Was kann man da lesen?
Maria Ressa ist eine der wenigen, die ein noch unabhängiges Medienunternehmen auf den Philippinen besitzt. Das ist das Online-Magazin Rappler, wie Sie gerade erwähnt haben. Reporter ohne Grenzen beschreibt die Situation so: Auf den Philippinen besteht eigentlich eine hohe Medienvielfalt. Es gibt etwa 600 Radiosender und 500 Zeitungen. Die meisten sind aber in Besitz einflussreicher Familien und Unternehmer. Und oft ist gar nicht transparent, wer da im Interesse von wem handelt. Das bedeutet, obwohl es eigentlich kaum offene Versuche der Politik gibt, Medien zu beeinflussen, gibt es doch starke Verflechtungen zwischen geschäftlichen und politischen Interessen. Und das geht dann zulasten der inhaltlichen Unabhängigkeit der Berichterstattung. Aber auch die besondere unabhängige Stellung von Ressas Online-Magazin Rappler steht immer wieder unter Druck. Zuletzt wurde dem Magazin 2018 zeitweilig die Lizenz entzogen, weil ausländische Investoren zu den Besitzern gehören sollten. Und das ist auf den Philippinen untersagt. Die Vorwürfe gegen das Magazin Rappler und Maria Ressa wurden in diesem Fall aber später fallen gelassen.
Wissen Sie denn, was Maria Ressa eigentlich antreibt? Das ist ja unglaublich schwierig. Es ist ja wahrscheinlich auch mit vielen Ängsten verbunden. Inzwischen hat sie Amal Clooney, die bekannte Menschenrechtsanwältin, auch als Anwältin gewonnen. Wissen Sie, haben Sie einen Eindruck davon, was Maria Ressa antreibt?
Ich habe Frau Ressa noch nie persönlich kennenlernen können und dürfen. Mein Eindruck aus allem, was ich aber von ihr gesehen habe in Interviews, in Gesprächen, was ich über sie gelesen habe, ist, dass sie einfach eine Verfechterin ist der Demokratie und dass sie der Meinung ist, dass um Demokratie und freie Meinungsbildung zu ermöglichen, es möglich sein muss, frei zu berichterstatten und dass das eine ganz große Antriebskraft ist, die auch dazu führt, dass sie eigentlich ihr persönliches Leben und ihren persönlichen Alltag in diese Waagschale wirft.
Sagte Annika Seppör, Südostasien-Korrespondentin der ARD, über die Journalistin Maria Ressa. Und damit schalten wir von den Philippinen ins Fränkische.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Wolfgang Braunschmidt, ich bin der Redaktionsleiter der Neuen Presse in Coburg. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Es wird eng fürs Samba-Festival. Das ist das größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens, zieht bis zu 200.000 Menschen in die feste Stadt. Nun wird das Landestheater saniert. Dafür wird Platz am Schlossplatz benötigt. Und jetzt muss man natürlich schauen, wie man letzten Endes die Menschen auf diesen Schlossplatz unterbringt. Entweder man findet eine Alternative oder man muss das Samba-Festival verkleinern, was die Stadt sehr schmerzen würde.
Mit der Schlagzeile von morgen geht Medias Res für heute zu Ende. Bleiben Sie trotzdem dran. Für anderes als Radio hören oder vielleicht auch lesen ist es heute ohnehin viel zu heiß. Gleich nach den Nachrichten folgt hier der Büchermarkt mit ein paar Empfehlungen. Unter anderem wird die junge Autorin Sally Rooney vorgestellt, die von der New York Times schon zur ersten großartigen Autorin der Millennials ausgerufen wurde. Was da dran ist, also gleich hier auf Ihrem Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Medias Res verabschiedet sich Brigitte Peetz.